begrüße euch alle ganz herzlich. Und ihr werdet schon gemerkt haben, vielleicht an meinem Outfit, ich wollte heute sitzen, nicht stehen. Jetzt stehe ich hier wieder. Aber irgendwie freue ich mich. Ich freue mich immer, wenn ich hier stehen kann und sehe euch, eure erwartungsvollen Gesichter. Heute besonders erwartungsvoll, was ich gut verstehen kann. Ihr hattet euch auf einen schönen Kino-Vormittag eingestellt. Und ich auch. Und aus technischen Gründen geht das nicht. Ich habe eben mit der Technik gesprochen und habe ihm versprochen, dass ich die Gründe nicht verraten werde. Es ist so, dass ich dann kurz ins Büro bin und ich dachte, vielleicht habt ihr diese Predigt, die ich hier rausgesucht habe, noch nicht gehört. Ich bin mir nicht sicher. Meine Dokumentation ist eigentlich immer ganz korrekt, aber wie das so ist, manchmal geht einem das durch die Lappen. Und ich sage dann immer, wer diese Predigt schon gehört hat, der brauchte sie zweimal. Also, diese Woche hatten wir einen schönen ökumenischen Nachbarschaftsabend, sozusagen Studienabend, am Mittwochabend war das. Und wir hatten einen Professor eingeladen von der Universität hier, also gleich einen Steinwurf entfernt. Und der hat geredet über Gerechtigkeit, restaurative Gerechtigkeit, wusste gar nicht, was das ist. Hab aber gelernt, dass in diesen Friedenskirchen, wie bei den Mennoniten, Gerechtigkeit versucht wird, als einen Begriff zu begreifen, der nicht irgendwie juristisch wieder eine Waage ins Gleichgewicht bringt, sondern wo der Begriff der Heilung und des umfassenden Friedens viel mehr dabei ist. Und er berichtet von Versuchen in mennonitisch geprägten Kommunitäten, auch dort in die Rechtsprechung, zum Beispiel bei jugendlichen Straftätern, sowas wie einen Täter-Opfer-Ausgleich reinzubringen, mit dem Ziel, eine gestörte oder kaputte Beziehung möglichst wiederherzustellen oder neu zu gründen. Und am Ende nahm er so ein biblisches Bild und sagte, ein biblisches Bild für diese restaurative Gerechtigkeit könnte sein die Rede vom Gericht. Und daraus entspann sich dann eine angeregte, und das war ja immer in unserem Sinne als Gastgeber, es ist immer schön, wenn eine sehr angeregte Diskussion ist, und die hatten wir, waren ja auch von euch einige da, über den sogenannten doppelten Ausgang des Gerichtes. Das ist ein theologischer Begriff, aber das heißt ja, dass am Ende welche verloren gehen und andere errettet werden. Das ist der doppelte Ausgang, und da haben wir uns trefflich drüber unterhalten, diskutiert und gestritten, ob es diesen doppelten Ausgang gibt oder ob auch im Endgericht die Chance besteht, noch sich von der Gnade Gottes überwältigen zu lassen. Und dieser Text heute, den ich auf die Schnelle rausgesucht habe, der hat etwas mit dem doppelten Ausgang zu tun. Nun mal so als Fazit, um die Sache abzurunden, habe ich dann, weil ich den Abend moderieren musste, am Ende gesagt, dass auch ich an den doppelten Ausgang denke, aber ich denke mir anders. Ich denke, der doppelte Ausgang ist, es könnte so kommen, wie ich es glaube, oder auch anders. Und das ist auch ein doppelter Ausgang. Der Text, den ich jetzt hier im Visier habe, der steht in Lukas. Lukas 16. Und Lukas 16 ist ein ganz interessanter Text. Schon deshalb interessant, weil er eigentlich nie gepredigt wird. Ja, es gibt ja, wahrscheinlich hat jede Kirche damit zu tun, die ein bestimmtes Glaubensbekenntnis hat oder Glaubensüberzeugungen, wie wir sie nennen, dass wir eine Art Profil haben und Überzeugungen. Und für die Gereifteren unter euch, die auch mal ganz offen in die Bibel hineinschauen, ist es so, dass man bei allem, was man sagt, auch immer mal wieder Texte findet, die dem irgendwie nicht entsprechen. Die Bibel hat eine große Vielfalt, und das von uns verkündete oder auch unsere Überzeugung, dass zu einer Sache die Bibel immer ganz harmonisch in eine Richtung alle Texte lehrt, das wissen diejenigen, die aufmerksam in der Bibel lesen, die haben auch manchmal Probleme mit Texten. Da passt manchmal das nicht so schön ins Schema. Lukas 16 ist so ein Text, der passt nicht in unser Schema, und deswegen predigen wir ihn nicht so viel. Wollen wir mal lesen zusammen? Ihr wisst wahrscheinlich, worum es sich handelt. Einige, die gut dabei sind, die anderen, die werden es jetzt erfahren. Und zwar ist das Gleichnis vom reichen Mann und von dem armen Lazarus. Damit ist jetzt nicht der Lazarus gemeint, der wieder auferweckt wurde, sondern einer, der auch so hieß. Und das geht in Vers 19 los bis Vers 31 im Lukas 16. Ihr könnt eure Bibel aufschlagen und ich lese euch dieses Gleichnis mal vor, das Jesus im Übrigen erzählt. Da sagt er, es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag herrlich und in Freuden lebte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus zu mir. Er soll wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil am Guten erhalten hast. Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters. Denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Das ist das Gleichnis. Soweit in Ordnung, okay? Oder ein paar Fragezeichen hier noch im Raum. Natürlich stellen wir uns die Frage, wie kann Jesus als guter Adventist so ein Gleichnis erzählen? Ne? Wir lehren doch, dass es die Hölle als einen Ort der Qual gar nicht gibt. Also vielleicht ist das für manche von euch neu, aber dann willkommen zu dieser Erkenntnis, dass es eine adventistische Grundlehre ist. Hölle ist für uns ein Zustand, kein Ort. Der Zustand der denkbar größten Entfernung von Gott. Eigentlich der Zustand der Nicht-Existenz. Und eben damit auch der Nicht-Existenz im Angesicht Gottes. Und wir begründen das ja auch. Wir sagen also, wir gehen ja mit vielen Konformen, auch in unserer säkularen Gesellschaft, die sagen, also ein Ort, wo jemand Spaß daran hat oder auch nicht Spaß daran hat, aber wo andere gefoltert werden, weil es geht ja nichts anderes als um eine, wie sollte man sagen, eine grausam in die Ewigkeit verlängerte Folterkammer. Das ist für uns nicht so richtig kompatibel mit dem, wie Jesus Gott offenbart hat als einen Gott der Liebe und der Gnade. Zweitens haben wir ein bestimmtes Empfinden von Gerechtigkeit und sagen, naja, Menschen mögen schlimme Dinge begehen, aber selbst unsere Gerechtsprechung, zumindest bei uns im Land und in vielen westlichen Ländern, sieht eine Grenze des Strafmaßes vor. Und wie müsste eine Sünde aussehen, deren Bestrafung unendlich ist? Das müsste ja auch die unendliche Sünde gewesen sein. Das sind so ein paar Argumente, warum wir sagen, da glauben wir nicht dran. Und deswegen ärgert uns dieses Gleichnis, weil diese Bilder dort aufgenommen werden. Wir müssen natürlich zunächst einmal Jesus zugute halten. Wir sagen natürlich, Jesus hat die Gleichnisse, die er erzählte, für die Menschen von damals erzählt. Und Jesus hat, und das war die Kraft seiner Gleichnisse, immer Bilder genommen, die präsent waren in den Köpfen der Menschen, an die sie sofort anknüpfen konnten. und nicht irgendwelche Metaphern gebraucht, die selber wieder unverständlich waren. So wie das mancher Intellektuelle macht und meint, eine Metapher zu gebrauchen, aber das Bild, was er dafür einsetzt, das ist genauso kompliziert wie das, was er sagen will. Also ein Gleichnis, das ärgert, und wir halten Jesus zu gut. Er will mit Sicherheit etwas sagen, transportieren, etwas Gutes vermitteln. Aber was? Die Wahrheit ist so banal, wie das Gleichnis schwer ist. Man kann ganz viele Kommentare lesen über dieses Buch, und ich hatte gerade, und das ist vielleicht auch der Zufall oder der Heilige Geist, der die Dinge zusammenführt, gestern Abend im Bett noch so ein Buch in der Hand und habe ein bisschen geschmökert, und da ging es auch um dieses Gleichnis. Und da wurde ich also auch aufgeklärt, also über den äthiopischen Henoch, ein Buch aus dem ersten Jahrhundert, war das vor Christus, glaube ich, äthiopisches Henoch-Buch, wo also sehr viele, liest sich wahrscheinlich ähnlich wie, ist ein bisschen anstößig jetzt, wie Erfahrungen und Gesichter, also so viel Einblick in die Himmels- und Unterwelt genommen wird. Und das schwingt hier sehr stark mit und war sehr präsent zur Zeit Jesu. Das sind diese Bilder. Und da wurde halt gesagt, also auch der Lazarus ist ja nicht im Himmel, sondern er ist nur in einem anderen Stockwerk der Hölle. Das habe ich nicht kapiert. Also man kann viele Kommentare drüber lesen, es wird nicht wirklich besser. Aber was mir geholfen hat, ist eben, dass dieses äthiopische Henoch-Buch, das hat eben diese Vorstellung, und daher kommt das, dass der Verstorbene von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wird. Das war also irgendwie eine volkstümliche Vorstellung, die ihren Grund hatte. Und an dieses Bild konnte Jesus nahtlos anknüpfen und hat das auch getan, ob es uns gefällt oder nicht. Und unterm Strich wissen wir aber, was die Botschaft darin ist, auch wenn uns die Bilder nicht passen. Und ich glaube, das ist das, was an diesen schweren Stellen uns manchmal entgeht, dass die Botschaft dahinter recht klar ist und uns sofort einleuchtet. Denn die Botschaft dahinter ist, und deswegen erzählt Jesus das, kehre dich um zu Gott, bevor es zu spät ist. Das ist unterm Strich das, was Jesus sagen will. Kehre dich um zu Gott, bevor es zu spät ist. Ganz banal. Aber eben auch ganz ernsthaft. Und an dieser einfachen Wahrheit kommen wir ja nicht vorbei in der Bibel. Ja, wir sagen und wir wehren uns mit Recht dagegen, dass wir Menschen ja nicht irgendwie die Höllenqualen vor Augen halten wollen, damit sie sich für Jesus entscheiden. Das wäre jetzt nicht so eine reine Motivation. Ich weiß noch, ich habe mal so einen Cartoon gesehen, wo ein Prediger hinten, der steht noch hinter der Tür und will zur Predigt reinkommen. Und man sieht, dass er den Predigt hat, er schon so eine Hand, und da steht drauf die Hölle. Und bevor er in die Gemeinde geht, dreht er nochmal das Thermostat hoch, ne? um seiner Predigt so ein bisschen Nachdruck zu verleihen, weil er richtig vom Leder ziehen wird. Wenn wir in den Kontext schauen, dann sehen wir das ja vor dem Kapitel 16, und das wissen ja schon die kleinen Kinder, die zählen können, dass Kapitel 15 kommt. Und dieses Kapitel 15 wiederum, das ist ein Kapitel, mit dem können wir viel anfangen. Da passiert viel. Da sind tolle Gleichnisse. In diesem Kapitel, und vielleicht müssen wir diesen Zusammenhang beachten, da schildert Jesus ja in diesem 15. Kapitel, wie Gott in all seiner Mühe darum bemüht ist, den Verlorenen zu finden. Ja, da haben wir da von dem Schaf ist die Rede und von dem Groschen ist die Rede und am Ende ist sogar von dem Menschen die Rede, von dem Sohn, der verloren gegangen ist, oder den beiden Söhnen im Übrigen, die verloren gegangen sind und wiedergefunden werden müssen. Und wenn Jesus diese Gleichnisse erzählt und Lukas sie uns ja in direktem Zusammenhang damit vermittelt, dann legt sich jetzt folgende Frage nahe, nämlich die Frage nach dem Happy End. Ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal so empfindet, guckt einen Film am Ende, ne, alles Happy Family und alle freuen sich und sie küssen sich und ne, der Cowboy reitet in den Sonnenuntergang und James Bond hat die Erde wieder befreit vom Bösewicht. Und es gibt ja auch manchmal so Satiren, da wird dann weiter gesponnen, wie es denn so weitergeht. Ne? Also wieder eine erste Ehestreit kommt oder ob sie sich nachher doch wieder scheiden lassen. Also das hat damit was zu tun, dass es ja irgendwie weitergeht. Also man möchte ja wissen, wie geht es weiter? Ja? Da hat man in diesem Film all diese Qualen durchlitten, der Krisen und Kämpfe. Und am Ende hat der Regisseur ein Einsehen gehabt und lässt einen nochmal so richtig durchatmen und es geht gut aus. Und eigentlich möchte man dann noch eine Stunde weiter gucken und sehen, wie sie sich alle freuen. Aber dann ist Kino vorbei, weil anderthalb Stunden sind rum. Und es geht ja um Probleme. Die machen das Leben spannend, nicht, dass sie da irgendwie sich noch eine Stunde unterhalten und kennenlernen. Aber hier ist die Frage eben, Lukas 15 hat ein Happy End, alle werden wiedergefunden, aber die Frage legt sich jetzt nahe, wie leben die denn jetzt? Ja. Wie lebt denn jetzt einer, ein Schäflein, was wiedergefunden wurde? Wie lebt denn so eine Münze? Eine Münze ist kein gutes Beispiel. Ne? Wie lebt denn der verlorene Sohn, nachdem er wieder in seines Vaters Haus zurückgekehrt ist? Und was für eine Lebensqualität hat? Was hat sich verändert? Das ist die Frage, die aber auch in Lukas 16 in Angriff genommen wird. Bleiben wir erstmal bei dem Reichen. Wir haben ja mehrere Charaktere hier. Wir haben einen reichen Menschen hier und das ist sehr schön beschrieben. Lebt in Saus und Braus. Alle Tage feiert er und lässt es sich gut gehen. Irgendwie so steht es da am Anfang. Und da habe ich gedacht, Mensch, ja, beneidenswert. Die Faszination des Guten und des Reichen. Mein Töchterchen macht das gerade durch. Sie ist ein riesiger Fan von einer Sängerin. Je mehr sie davon Fan ist, umso weniger sind wir es. Und sie fragt immer, kann die Auto fahren? Hat die Kinder? Ne? Und oh, hat die ein dickes Haus? Und hat die auch einen Swimmingpool? Und diese Faszination von jemandem, der Tag für Tag in Saus und Braus leben kann, das ist eine riesige Faszination. Jesus geht es hier gar nicht darum, dass er diesen Wohlstand als etwas moralisch Verderbliches hinstellt. Wenn er das gewollt hätte, hätte er sicherlich nicht Abraham im gleichen Atemzug erwähnt, weil Abraham war auch jemand, dem ging es gut. Ja? Der hatte Reichtum. Jesus spricht hier in erster Linie in diesem Gleichnis von dem, was wir nennen, manchmal etwas theologisch, die Sünde der Unterlassung. Ja, also unterlassene Hilfeleistung, sagen die Juristen dazu. Und er wirft sie den Pharisäern vor. Der reiche Mann hat nämlich eigentlich im technischen Sinne nichts falsch gemacht. Er hat den armen Lazarus, im Übrigen nur so als Fußnote, das einzige Gleichnis, wo eine Figur auch einen Namen hat. Und ihr habt hoffentlich bemerkt, dass der Arme einen Namen hat, aber der Reiche bleibt namenlos. Er hat also, dieser reiche Mann hat den armen Lazarus nicht beleidigt. Das steht ja nicht davon. Er hat ihn auch nicht verächtlich behandelt. Er hat ihm nicht, wie bei der Sache mit dem Gleichnis von Nathan bei David und Bathseba, er hat ihm nicht noch das wenige genommen, was er hatte. Also es liegen jetzt nicht primär irgendwelche Unterdrückungsstrukturen hier vor. Und vielleicht ist es genau das, was Jesus zornig anmahnt. Da liegt er schon vor der Tür, direkt vor seiner Haustür, an einen Ort, an dem der Reiche Tag für Tag vorbei geht, aus und eingeht. Dort liegt er in all seiner Armut, seinem Elend, seinem Schmerz, aber der Reiche tut so, als ob es ihn nicht gäbe. Er gehört nicht in seine Welt. Und ich glaube, das ist das Anstößige hier und das, was Jesus hervorheben will. Es gibt Menschen, und wir sind davon nicht ausgenommen, die haben wir überhaupt nicht auf dem Plan. Als ich damals, das ist schon 10 Jahre her, einfach aus Neugier mal zu den Jesus-Freaks gegangen bin, da ging es mir gar nicht darum, wie feiern die Gottesdienste, welche Auffassungen haben, aber eine Sache hat mich fasziniert. Da waren Leute, die haben wir nicht mal auf dem Plan. Da haben wir keine Sprache für. Die verstehen wir nicht in ihrer Gedankenwelt. Und wir kommen deswegen auch gar nicht auf die Idee. Die haben wir nicht auf dem Plan. Es gibt also Leute, die zählen für uns einfach nicht. Und Jesus sagt zu den Pharisäern, er erzählt das ja auch im Hinblick auf die Pharisäer, dieses Gleichnis, Du kannst alle Gebote halten. Du kannst dir auch noch ein paar dazu erfinden. Das war ja auch so eine pharisäische Kunst. Wenn du den Leidenden bewusst ausblendest, wenn Leute für dich einfach nicht auf dem Plan hast, dann hast du keinen Platz bei Gott. Das ist also ein sehr ernster, harter Satz. Das tut weh. Es tut weh, weil wir uns selber dabei erwischt fühlen. Es tut weh, weil wir als Gemeinde den Auftrag haben, in unserem Umfeld und in unserer Welt die Augen offen zu halten und auch die zu sehen, die keiner sieht. Im Moment sehen wir sie wieder. Im Fernsehen, in Haiti. Aber ehrlich gesagt, wir hatten sie gar nicht mehr auf dem Plan. Vielleicht, weil es für uns weit weg ist. Aber die Weltgemeinschaft, und das wird jetzt ja auch angemahnt, hatte das einfach vergessen, die totale Armut da, dort. Wir haben aber auch den Auftrag, uns Gedanken zu machen, wen sehen wir einfach nicht. Das ist wahrscheinlich der wahre, der tiefere Grund, warum wir Lukas 15 gerne lesen und Lukas 16 uns ärgert. Nicht nur, weil es dogmatisch uns einen Stock in die Speichen schmeißt, sondern weil wir wirklich selber dabei ertappt werden. Oder weil wir immer noch merken, an welchen Stellen wir den Schritt von Lukas 15 zu Lukas 16 noch nicht vollzogen haben. Die Aussage, wenn du ein Wiedergefundener von Gott bist, durch die Liebe Gottes, dann werden die Menschen diesen Unterschied spüren. Dann wirst du Dinge sehen und Menschen sehen, die du vorher nicht auf dem Plan hattest. Das Neue Testament sagt an vielen Stellen, dass wir als Nachfolger leiden müssen. Und manchmal verstehen wir das nicht, aber in erster Linie ist damit das Mitleiden gemeint. Dass wir leiden, wenn es anderen Menschen schlecht geht, weil deren Schmerzen auch unsere sind. Und jeder muss sich da prüfen. Ich frage mich auch selber, wo sind meine wunden Punkte? Wer sind die Leute, die ich gar nicht auf dem Schirm habe? Wo wende ich mich ab? Das ist ein sehr ernster Aufruf. Wer sich natürlich nur engagiert, weil er Angst davor hat, in der Hölle zu schmoren, das sagt mir schon, das ist jetzt nicht so die überzeugende Motivation. Denn Lukas 15 zeigt uns ja, was die eigentliche Motivation ist. Die rechte Motivation ist der Vater, der an der Tür auf seinen Sohn wartet, voller Liebe, voller Ungeduld und Sorge. Das ist der Vater, der Hirte ist, den der Gedanke umbringt, dass ein Schäfchen da draußen leidend umherirrt. Ist der Reiche, wie er sich in seinem Leben über diesen armen Lazarus hätte erbarmen, auf dessen Not er hätte lindernd einwirken können. Und es stellt auch die Frage, ob wir Mitleid haben mit den Menschen, die Gott nicht kennen. Und ob wir in aller Routine, die wir uns christlich zugelegt haben, das eigentliche Brennen im Herzen für andere, für deren Wohlergehen noch verspüren. Und dann bewegt mich ein Gedanke, der mich auch immer wieder frustriert. Am liebsten würden wir, wie Jesus es eigentlich will, würden wir doch auch gerne vom Blinden zum Sehenden werden. Wir würden gerne die Rolle des Abraham übernehmen. Das ist die eigentliche Rolle, die wir gerne haben in diesem Gleichnis. Der Abraham, der jammert so ein bisschen darüber, dass die Leute nicht hören wollen. Ne? Sagt er, da kannst du den einen von den Toten schicken, Mose und die Propheten. Wenn sie die nicht hören, dann weiß ich auch nicht. Das ist so ein bisschen die Rolle, die wir einnehmen. Wir sagen, ja, die Leute, die wollen ja nichts hören. Die wollen nichts von Gott hören. Und es ist so schwer, Leuten zu helfen. Manchen wollen ja gar nicht geholfen werden. Und wir nehmen dann diese Abraham-Rolle ein und wälzen sie noch aus bis hin in die Resignation. Keiner will uns zuhören und genauso verhalten wir uns dann auch. Aber ich glaube, das ist ein Fehlverständnis dieses Gleichnisses, sondern umgekehrt ist etwas Positives darin, was Jesus uns klar machen will. Er sagt, dieses Gesetz und die Propheten, und ihr wisst ja, das ist ein Kürzel, das Gesetz und die Propheten im Neuen Testament, das heißt einfach die Bibel, das Wort Gottes. Das kann Menschen zur Umkehr bringen. Das ist eine tiefe Überzeugung. Darin liegt die Kraft Gottes. Wenn wir daran glauben, dann können wir nichts anderes tun, als die Gelegenheit zu ergreifen, auch diese Bibel zu lesen, mit ihr zu leben. Dann werden wir verstehen, wie das Wort verändert. Ich hatte vor einer Woche jemanden zur Seelsorge. Das ging irgendwie auf ganz krummen Wegen, hat mit unserer Gemeinde eigentlich gar nichts zu tun. Saß die Frau da, hatte große Probleme. Und für mich war das nicht ganz einfach, weil wenn schon jemand sagt, also ich bin in Psychotherapie und meine Freundin ist Psychologin, ich habe eine therapeutische Ausbildung, ich war auch schon bei dem und dem Berater und das und jetzt bin ich bei dir. Dann sage ich, willkommen, ich bin Professor Dr. Dr. Meyer und ich habe 5 Psychologietitel, ich kann Ihnen bestimmt helfen. Das ist nicht das Gefühl, dass ich bei mir einstelle, dann denke ich, Mensch, was soll ich denn jetzt machen? Dann habe ich die Flucht nach vorne ergriffen. Ich habe gesagt, mit Psychologie kann ich nicht so gut wie die anderen. Da müssen Sie zu den anderen gehen. Ich sitze hier als Theologe, als Seelsorger. Als Seelsorger glaube ich an die Kraft des Wortes Gottes. Und ich glaube, dass das eine Ressource ist, die Ihnen helfen kann, dass es Gott ist. Was soll ich ihr das andere alles erzählen von, ne, gehen wir mal zurück in die Kindheit und wie ist es denn gewesen und wann hat es angefangen? Das können andere viel besser. Ich habe gar nicht die Ausbildung dazu. Aber ich habe gesagt, haben Sie eine Beziehung zu Gott? Glauben Sie, dass da eine Kraft rauskommen kann? Und sie hatte sowas, ja. Da habe ich ihr eine einfache Aufgabe gegeben. War ein bisschen ungewöhnlich. Ich werde mal sehen, ob dieser Versuch klappt. Ich habe ihr gesagt, ich glaube, dass das Wort Gottes eine Kraft hat, die in diese Probleme hineinwirken kann. Nicht unbedingt im Sinne eines Frage-Antwort-Spiels, ich habe ein Problem, schlag die Bibel auf, die Antwort kommt, sondern im Sinne, dass das Wort Gottes seine Kraft entfaltet, wenn ich mich damit befasse. Und ich habe ihr einen Text aufgegeben oder ein biblisches Buch und habe gesagt, das in homöopathischen Dosen jeden Tag lesen. Ich dachte, die anderen, die können andere Medizin verschreiben, das ist das Einzige, was ich habe, ist das Wort Gottes. Und ich kann nur darauf hoffen, dass es irgendwas bringt. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Der Text sagt, sie haben Mose und die Propheten, das reicht. Und das stimmt auch. Die Bibel berichtet, dass Jesus einen anderen Lazarus von den Toten auferweckt hat. Und an keiner Stelle ist davon die Rede, dass deswegen Menschen sich bekehrt haben. Wisst ihr, wie die Reaktion ist? Im Johannesevangelium wird das ja berichtet. Ich glaube auch Kapitel 11. Da wird berichtet, was die Reaktion war, als Lazarus von den Toten auferstand. Keine Massenbekehrung. Da wurde der Entschluss gefasst, ihn umzubringen. Deswegen sagt Jesus, wenn einer von den Toten kommt, das bringt nichts. Aber sie haben Mose und das Gesetz und die Propheten, das heißt, sie haben das Wort Gottes. Und das Wort Gottes kann es ausrichten und es wird es für viele Menschen ausrichten. Das ist die anstößige Geschichte. Ich ende diese Predigt mit einer anderen anstößigen Geschichte, das macht es noch mal ein bisschen deutlich. Ja, dass in manchen anstößigen Geschichten, die auf der Oberfläche uns erstmal stören, aber unten drunter eine einfache Wahrheit ist und die soll uns verpult werden. Und das ist eine Geschichte, ein Märchen von Wilhelm Matthiesen. Ich ende einfach hier mit diesem Märchen. Es ist ein schönes Märchen, was ebenso anstößig ist, aber auch diese gleiche Kernbotschaft enthält. Ihr seid bereit? Märchenstunde. Ein Junge kommt bei einem Buchhändler in die Lehre, dem Buchmännchen. Er darf auch bei seinem Lehrherrn wohnen in einem Haus, das vom Keller bis zum Dach voller Bücher ist. Oben im Dachstübchen bekommt der Junge sein Kämmerchen zugewiesen. Von nun an lernt der Junge, wie man Bücher kauft und verkauft, wie man alte Bücher pflegt und restauriert, wie man sie in Listen aufnimmt und in Regalen ordnet und aufbewahrt. Immer wenn das Buchmännchen über Land ausfährt, um auf Dachböden und in Kirchensakristeien wertvolle alte Folianten und Bibeln aufzustöbern, nutzt der Junge die Zeit, das Bücherhäuschen seines Herrn zu erkunden. Immer wieder entdeckt er dabei neue Stübchen und Gänge vom Boden bis zur Decke mit Büchern zugestellt. Eines Tages kommt der Junge in ein kleines Zimmerchen, in dem auch das Bett des Buchmännchens aufgebaut ist. Auch hier bestehen alle Wände aus Buchrücken und Regalen. Nur an einer Stelle ist Platz für eine alte, schon arg rostige Eisentür ausgespart. Diese Tür hat keine Klinke und man sieht auch keinen Mechanismus, um sie zu öffnen. Als der Junge aber wie zufällig dreimal dagegen klopft, springt sie auf und ein riesiger, behaarter Kerl steht deckenhoch im Raum und fragt nach dem Begehr des Jungen. Beim ersten Mal bittet der erschreckte Junge den Troll, nur recht bald wieder zu verschwinden. Dann aber fasst er sich ein Herz, klopft neuerlich an die Eisentür und bestellt sich bei dem haarigen Geist ein üppiges Abendessen. Überdies bittet er den Troll, beim Schmausen doch kräftig mitzuhalten. So kommen sie ins Gespräch. Der Geist erzählt dem Jungen, dass er dem Buchmännchen schon bald 60 Jahre dienen muss, immer wenn es an die eiserne Tür schlägt. Und er erzählt ihm, was diese Dienste wären. Stockflecken aus den Folianten beseitigen, Eselsohren in alten Bibeln glätten, eingerissene Seiten kleben und lederne Bücherrücken reparieren, metallene Buchschließen auf Hochglanz bringen und noch dergleichen läppische Arbeiten, die seiner eigentlich unwürdig wären. Noch nie hätte das Buchmännchen, so wie er heute, ein Essen bestellt oder sonst etwas, wobei er seine wirkliche Macht hätte zeigen können. Des Buchmännchens Ansprüche wären nur die einfachsten Dienste, Stockflecken, Tintenkleckse, fehlende Seiten. Wir können uns denken, wie das Märchen weitergeht. Immer wieder, wenn sein Herr über Land fährt, klopft der Junge an die Eisentür und lässt den Geist hervorkommen. Und er stellt ihm große angemessene Aufgaben. Eine sechsspännige Kutsche lässt er erscheinen, mit dem Geist selber als Kutscher, mit der fährt er sein altes Mütterchen aus. Ein Festbankett lässt er den Troll ausrichten, bei dem er das ganze Städtchen bewirtet. Und schließlich muss der Geist ihm sogar das Fliegen lehren, denn er will doch zu gerne mal die Welt von oben sehen. Alles das erfüllt der Geist nicht widerwillig, sondern voller Freude. Endlich ein Gebieter, der verlangt, was er doch kann, der sehen will, was seine Fähigkeiten sind und was er vollbringen kann. Das ist das Gleichnis oder das Märchen vom Buchmännchen. Das ist kein Bibeltext. Und wir ahnen spontan und wir wissen, was es uns sagt. Das sind wohl wir, die Reichen, das Buchmännchen, die wir unser Leben als Christen leben und eigentlich von unserem Gott immer die kleinen Dinge verlangen. Was hatte Abraham in dem Gleichnis gesagt? Sie haben das Gesetz und die Propheten, sie haben die Bibel. Daran wird es sich entscheiden, was wir wohl darin entdecken, in dieser Bibel, in diesem Wort Gottes. Ob wir den Satz so sagen, also gelangweilt, naja, wir haben ja auch die Bibel, oder ob wir begeistert sagen, wir haben das Wort Gottes, das uns am Ende vielleicht sogar das Fliegen lehrt. Das waren die beiden angestößigen Geschichten für heute. Gott hat uns in allem alles gegeben. Und am Ende ist es vielleicht sogar eine messianische Prophezeiung Jesu selbst, der zu den Toten ging und zurückkam. Und das ist die Botschaft, die wir verkündigen und aus der wir leben. Amen.